Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und gemeinsam mit Markus Blaschke wollen wir uns heute mit pilzlichem Lifestyle beschäftigen. Wir machen da einen Themenblock draus und wollen uns mit drei großen Pilzgruppen beschäftigen. In den Waldpilzwelten geht es ja in der Regel um Pilze, die in irgendeiner Form mit Pflanzen interagieren. Und innerhalb dieser Gruppe kann man eben drei große Gruppierungen unterscheiden. Einmal Pilze, die eine symbiotische Beziehung mit Pflanzen eingehen. Hauptsächlich betrifft das Mykorrhiza-Pilze. Da kommen wir gleich drauf. Das ist heute unser Oberthema. Dann Parasitismus, also alles, was wir unter Krankheitserregern im weitesten Sinne verstehen. Und als dritte Gruppe gibt es die Zersetzer, also die Saprophyten. Wir beschäftigen uns, wie gesagt, heute mit symbiotischen Pilzen, spezifisch mit Mykorrhiza-Pilzen. Markus, kannst du uns mal erzählen, was sind Mykorrhiza-Pilze?
Ja, erstmal von mir aber auch noch ein kurzes Hallo in die Runde und wollen wir uns mal dem Thema beschäftigen. Mykorrhiza, ein Wort, das aus dem Griechischen stammt und zwei Dinge betrifft, nämlich einmal die Pilzwelt und einmal die Wurzeln, also Pilzwurzeln. Und es ist eine Symbiose von zwei Lebewesen, die vermeintlich auf den ersten Blick vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben, einer Pflanze und einem Pilz. Und die sind insbesondere im Bereich eben der Wurzeln dieser Pflanzen miteinander fest verbunden. Da gibt es dann Unterschiede, auf die wollen wir vielleicht gleich noch ein bisschen eingehen, wie sie miteinander verbunden sind, aber sie stehen in unmittelbarem Kontakt, sind eng miteinander verflochten und im Idealfall haben beide etwas davon. Die einen werden von den anderen versorgt und umgekehrt. Bei der Versorgung kommt ganz drauf an. Die Pflanzen nehmen von den Pilzen insbesondere Wasser und mineralische Nährstoffe, die im Boden gelöst sind. Das können zum Beispiel sein Calcium, Magnesium, Stickstoff, Phosphor. Und dagegen benötigen Pilze, die nicht zur Photosynthese, nämlich fähig sind, Kohlenhydrate oder umgangssprachlich könnte man auch einfach sagen Zucker und noch ein paar andere Bausteine, die von den Pflanzen produziert werden, wie gewisse Vitamine, die werden auch von den Pilzen übernommen. Und ja, damit können sich die dann ernähren.
So eine mykorrhizierte Wurzel schaut deutlich anders aus als eine Wurzel, die keine symbiotische Beziehung mit einer Mykorrhiza eingegangen ist. Und zwar ist es so, dass der Pilz erstmal die Wurzelspitze, also wir reden hier von feinsten Wurzeln, die Wurzelspitze umspinnt und anfängt in den Bereich der Wurzelrinde reinzuwachsen. Es gibt da verschiedene Gruppierungen innerhalb der Mykorrhiza-Pilze, je nachdem, wie stark oder wie intensiv der Pilz einwächst. Also es gibt Ektomykorrhiza-Pilze, die nur zwischen den Rinden, Wurzelrindenzellen wachsen. Und es gibt beispielsweise vesikulär-abuskuläre Mykorrhiza, schwieriges Wort, die in die Rindenzellen einwachsen und dort drin dann ganz spezifische Gebilde, so kleine bäumchenförmige Gebilde ausbilden oder auch Bläschen, um die Oberfläche zu erhöhen. Also es geht hier vor allem darum, wie effizient funktioniert der Nährstoff- und Wasseraustausch und so weiter zwischen dem Baum, also zwischen den Pflanzenzellen und den Pilzzellen. Was wir bei unseren Waldbäumen vor allem haben, sind Ektomykorrhiza-Pilze. Und die gehören hauptsächlich zu dem, was wir schon gehört haben, nämlich Basidiomyceten und Ascomyceten, ne?
Naja, es sind fast ausschließlich die Basidiomyceten, die hier beteiligt sind. Also da sind die ganz klassischen Pilze, die wir so, wenn wir im Wald rausgehen und nach Speisepilzen suchen, mit im Fokus haben, wie die ganzen Röhrlinge, Täublinge, Milchlinge, Ritterlinge, aber auch die Gruppe der Knollenblätterpilze gehört auf jeden Fall dazu. Und um den Artenreichtum noch voll aufblühen zu lassen, die ganzen Schleierlinge und Schleierlingsverwandten, das ist eigentlich die größte Gattung, die wir in Mitteleuropa haben an Pilzen und die sehr artenreich ist. Aber alles Mykorrhiza-Pilze.
Also der Steinpilz beispielsweise, ja, großer Liebling der Pilzsammler ist ein Mykorrhiza-Pilz. Pfifferlinge auch, gell?
Genau.
Und ein Beispiel aus dem Bereich der Askomyzeten ist der Trüffel, gell?
Naja, aber bei den Trüffeln gibt es natürlich Unterschiede. Also richtig ist, dass Trüffelartige einige dabei sind. Da gibt es aber sowohl Ascomyceten als auch Basidiomyceten. Aber von beiden Gruppen sind welche bei den Mykorrhizen dabei, das stimmt.
Hm, verstehe. So eine Symbiose ist ja ein sehr fragiles Gleichgewicht, könnte man sagen, ne? Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass Pilz und Baum, die finden sich zusammen und fördern sich gegenseitig. Das kann man ja so eigentlich nicht sagen, sondern es ist ja letztlich, ich habe das in einem Buch gelesen, es ist ein Kampfgleichgewicht. Ja? Also der Pilz infiziert quasi die Wurzel, versucht die Wurzel zu besiedeln und diese Besiedelung wird an einem gewissen Punkt gestoppt. Das ist in der Regel im Bereich der Endodermis. Also der Baum lässt die Besiedelung im Bereich der Wurzelrinde zu, verhindert aber, dass der Pilz tiefer in die Wurzel eindringt. Im Grunde geht es ja jedem Partner darum, möglichst viel vom anderen zu bekommen. Ja, die Pilze wollen unbedingt Zucker haben und die Pflanze möchte natürlich möglichst viele Mineralien, Nährstoffe und Wasser vom Pilz haben. Man muss übrigens dazu sagen, dass mykorrhizierte Wurzeln im Gegensatz zu nicht mykorrhizierten Wurzeln fast keine Wurzelhaare mehr ausbilden. Also die Pilzhyphen, die dann den Boden durchdringen, ersetzen quasi die Wurzelhaare. Wir haben also tatsächlich auch vom Wirt aus eine anatomische Anpassung.
Und gerade bei der Ektomykorrhiza eben diese Ummantelung noch der Wurzelspitzen, die dann stattfindet. Also der Pilz legt sich wirklich komplett um die Wurzel herum und damit verhindert er auch, dass andere Lebewesen da in die Wurzel eindringen können. Also es ist auch noch ein zusätzlicher Schutzschirm, den der Pilz da ausbildet in dem Bereich der Wurzelspitzen. Und wer das mal selber sehen möchte, das ist durchaus möglich, gerade bei den Bäumen, also wenn man irgendwo mal einen jungen Sämling ausgraben kann oder eine Kiefer zum Beispiel in einem Töpfchen anzieht und dann mal aus dem Topf herausnimmt, dann kann man diese veränderten Wurzelspitzen mit dem bloßen Auge, wenn man noch gut sehen kann oder mit Hilfe einer Lupe gut erkennen. Also die sind dann unterschiedlich gefärbt. Meistens sind es weiße oder schwarze Mäntelchen, die die Pilze, die Ektomykorrhiza-Pilze da um die Wurzelspitzen herum legen. Manchmal geht sogar leicht ins Bläuliche und da gibt es also eine ganze Reihe von Nuancen oder leicht gelblich. All sowas kann man da beobachten. Und man kann anhand eine Auszählung, wie viele Wurzelspitzen besiedelt sind, auch sagen, wie hoch die Mykorrhizierung ist. Also das kann ja von Pflanze zu Pflanze durchaus ein bisschen variieren.
Dann gibt es ja bei Mykorrhiza, das weiß ich noch aus dem Studium, so ein Phänomen, dass es, also im Studium hieß das Early Stage und Late Stage Mykorrhiza. Ja? Also es gibt Mykorrhizen, die eher Symbiosen mit jungen Bäumen eingehen und es gibt Mykorrhizen, die eher bei älteren Bäumen zu finden sind. Wie habe ich denn das zu verstehen?
Naja, die Anpassung der Pflanzen erfolgt halt auch über die Zeit. Also eine junge Pflanze braucht etwas andere Stoffe und ein älterer Baum, der braucht eben davon abweichende Zusammensetzungen seiner Ernährung. Und je nachdem, was der Pilz besser liefern kann, der eine kann mehr dies besorgen, der andere mehr das, kann es dann durchaus zu Veränderungen der Mykorrhizierung kommen im Laufe des Lebens eines solchen Baumes.
Das hat dann beispielsweise auch zur Folge, dass wir in sehr jungen Waldbeständen durchaus eine andere Mykorrhiza-Population vorfinden, auch in Form von Fruchtkörpern dann, als in Altbeständen. Also ich erinnere mich noch an die Russula ocholoica, den Ockertäubling. Da hatte ich, meine ich, mal gelesen, dass das tatsächlich ein Late-Stage-Mykorrhiza-Pilz ist.
Da habe ich zu wenig Unterlagen, um das wirklich verifizieren zu können. Also es stimmt auf jeden Fall, dass ich ihn aus Altbeständen kenne. Das kann ich bestätigen, ja.
Aber es gibt durchaus Mykorrhiza-Pilzarten, die bekannt dafür sind, dass sie eher in Altbeständen vorkommen, oder?
Ja, das ist richtig. Es gibt natürlich ein bisschen ein Problem. Das eine ist das, was wir sehen an Fruchtkörpern von diesen Pilzen. Die Ectomycorrhiza-Pilze, die mit den meisten unserer heimischen Baumarten zusammen sind, also den ganzen Nadelbäumen, aber auch Laubbäumen wie der Eiche, der Buche, Hainbuche, Birke, Aspe, all die besitzen eben Ectomykorrhizen. Und auf der anderen Seite sind das alles Fruchtkörper, die wirklich auffällig sind. Also kann man auch nicht gleichsetzen, das, was man jetzt an Fruchtkörpern wahrnimmt, mit dem, was wirklich im Boden aktiv ist. Es kann also sein, dass ich so eine Mykorrhiza erst etablieren muss und das über mehrere Jahre, bis sie in der Lage ist, auch entsprechende Fruchtkörper auszubilden. Insofern gibt es da manche Abweichungen. Da ist noch einiges an Forschungsbedarf erforderlich.
Ja, wie generell im Pilzreich, ne? Wir wissen insgesamt noch furchtbar wenig, gemessen an dem, was es an Pilzarten alles gibt. Und es ist also ein irrsinnig großes Reich und bietet eine ganze Menge Potenzial für Forschung. Eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist, es gibt ja auch unter den Mykorrhiza-Pilzen Generalisten, die eigentlich mit einer ganzen Menge von Baumarten Symbiosen eingehen, und es gibt Spezialisten. Was würdest du sagen, sind die Spezialisten in der Überzahl?
Das ist auch so ein Ding, was schwierig ist. Also es gibt ein paar Arten, da kann man das relativ gut sagen. Also oft steckt auch so der Name ein bisschen dahinter, wenn man an den Birkenröhrling denkt oder so. Der ist wirklich ein absoluter Spezialist. Oder es gibt einen Hainbuchenröhrling, die Espenrotkappe, Eichenrotkappe. Das sind wirklich alles so gut ausgebildete Spezialisten. Aber viele andere Arten, wie unser Pfifferling beispielsweise, den gibt's im Laubwald, den gibt's im Nadelwald. Auch der Fliegenpilz kommt durchaus mit Fichten zurecht, wird aber auch auf die Birke übergehen und gehört damit schon zu einer Gruppe, die also mehrere Arten durchaus miteinander zusammenführen können und sich mit denen vertragen. Und dann wirklich zu sagen, was ist ein absoluter Universalist, ist dann also eine sehr, sehr schwierige Frage. Kann man letztlich erst lösen, wenn man genügend Mykorrhizen im Boden nachverfolgt hat und wirklich ganz detaillierte Aussagen dazu hat. Und das wird tatsächlich auch gemacht. Also es gibt durchaus Forschergruppen, die also vom Fruchtkörper ausgehend anfangen, den Boden vorsichtig zu bearbeiten und nachzufolgen, an welchen Wurzeln wirklich dieser Pilz dran sitzt, um das mal eindeutig zu klären.
Und auch da sind, sage ich mal, die Ausdehnungen, die so ein einzelner Mykorrhiza-Pilz als Individuum einnehmen kann, die sind ja auch sehr unterschiedlich, glaube ich. Also da steckt die Forschung ja wirklich noch in den Kinderschuhen. Also wie weit so ein Netzwerk von einem einzigen Pilzindividuum reicht, ja? Der Hallimasch ist jetzt zwar kein Mykorrhiza-Pilz, aber da gibt es ja Netzwerke, die nachweislich ein einziges Individuum ausmacht. Und das sind dann mehrere Quadratkilometer. Und ich habe also gelesen, es gibt Streuzersetzer. Also das heißt, das sind Pilze, die Blätter abbauen, die dann tatsächlich nur ein paar Quadratzentimeter ausmachen. Ja? Also die nur ein paar Quadratzentimeter an Fläche besiedeln.
Aber auch da gibt es ja welche, wo man weiß, dass die Hexenringe durchaus 800 Meter oder so ähnliche Größenordnungen im Durchmesser erreichen. Also auch die können dann wieder große Ausdehnungen haben.
Bei den Zersetzern?
Bei den Zersetzern, ja, bei den Streuzersetzern, genau. Und das Problem ist auch noch, das Individuum beim Pilz, das ist auch so eine Sache, die ja nicht ganz geklärt ist, weil hier wachsen ja mehrere Individuen, wenn man so will, ausgehend von einzelnen Sporen miteinander zusammen, und das Ausmaß ist dann deswegen schwer genau zu verifizieren. Da wird uns wahrscheinlich die Genetik in den nächsten Jahren weiterhelfen.
Also wenn wir hier von Individuum sprechen, sprechen wir definitiv nicht von einem Fruchtkörper, ne, sondern von dem Pilzmyzelgeflecht, was im Boden darunter ist. Und so ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ein Myzelindividuum kann ja an mehreren Stellen Fruchtkörper hervorbringen. Aber ob dieses Myzelindividuum tatsächlich ein genetisches Individuum ist, ist eben Gegenstand der Forschung, weil Pilze da sehr, sehr eine sehr komplexe Lebensform sind in der Hinsicht.
Und was ja auch noch ganz spannend ist, ist, dass ein Pilzgeflecht mit mehreren Bäumen verbunden sein kann. Und es bekannt ist, dass über diese Verbindungen durchaus von einem Baum sogar Nährstoffe in den Nachbarbaum übertragen werden können. Und auf der anderen Seite ist es aber auch möglich, dass ein Baum eben sich nicht nur auf ein einziges Pilzmyzel verlässt, sondern eine ganze Reihe von Pilzen nutzt, um so von verschiedener Warte und je nach Situation eben günstig seine Nährstoffe zu beziehen.
Ja, sehr, sehr, sehr vielseitig. Also da wird Risikostreuung betrieben. Damit sind wir jetzt gleich beim nächsten Punkt, ne? Also das Stichwort Klimawandel und Klimaerwärmung ist ja eigentlich immer aktuell. Und Pilze sind ja bekanntermaßen, oder sagen wir es mal so, Pilzfruchtkörperbildung ist ja bekanntermaßen feuchtigkeitsabhängig. Wir hatten jetzt in der letzten Zeit immer wieder mal Jahre, wo die Pilze wenig fruktifiziert haben. Wie würdest du das einschätzen? Hat die Klimaerwärmung negative Auswirkungen auf die Mykorrhiza-Populationen insgesamt?
Also es wird auf jeden Fall Veränderungen geben, davon bin ich überzeugt. Die Pilze sind schon auf bestimmte Klimabedingungen angepasst und angewiesen. Allein schon, wenn man sich den Weg von den Tropen bis zur borealen Zone anschaut, dann stellt man fest, dass die Gemeinschaften sich völlig verändern. Haben wir in den Tropen fast ausschließlich Endomykorrhizen, so nimmt der Anteil der Ektomykorrhizen hin zum borealen Wald ganz stark zu. Und deswegen ist das auch ein Grund, warum wir gerade zum Beispiel in Skandinavien wirklich riesige Pilzschwämmen beobachten können oder auch wenn wir in die Berge gehen hier, also eine Klimaänderung nachvollziehen auf kurzem Wege, dann stellen wir fest, dass sich die Gemeinschaften ändern. Und insofern gehe ich davon aus, dass sich eben auch die Artengemeinschaften im Klimawandel dann stark ändern werden. Unabhängig vom Klimawandel ist es ja ganz entscheidend, dass die Mykorrhizen, die Pilze, den Pflanzen ihr Wasser verfügbar machen. Und einen Aspekt davon will ich doch noch kurz beleuchten. Warum gelingt es eigentlich den Pilzen so gut, Wasser zur Verfügung zu stellen, an das die Baumwurzeln nicht rankommen? Und wenn man mal einer Baumwurzel nachgräbt, dann stellt man ja fest, dass sie zunächst mal am Stamm relativ dick und kräftig ist und dann immer weiter sich verzweigt und dünner wird. Und man denkt vielleicht, Mensch, am Schluss, da sind die so dünn und haben so feine Fäden, die kommen in alle Zellen des Bodens rein. Aber dem ist nicht so. Baumwurzeln, selbst die feinsten Spitzen der Wurzeln, sind noch relativ kräftig, wenn man das mit vielen Poren im Boden betrachtet. Und rein schon mechanisch hat dann der Pilz mit seinen viel, viel feineren Hyphen, das geht also im Bereich um den Faktor 10 bis 100, dass die noch mal dünner sind, den Vorteil, dass die noch in viele Poren reinkommen und dort selbst an Wasser drankommen, eben an das die Baumwurzeln einfach gar nicht herankommen. Und da besteht schon ein großer Vorteil, eben die Bäume besser mit Wasser versorgen zu können.
Ja, ähnlich ist es ja mit den Mineralstoffen. Also da kommen wir jetzt zu einem Punkt, der schon so leicht Richtung nächstes Thema überleitet, das wir in der nächsten Folge besprechen. So diese strikte Trennung zwischen Mykorrhiza-Pilzen und saprophytischen Pilzen, die ist ja so ein bisschen wackelig. Ne? Es ist wie mit allen Systemen, die der Mensch der Natur irgendwie versucht überzustülpen. Denn es gibt ja durchaus Hinweise darauf, dass Mykorrhiza-Pilze organische Materie im Boden abbauen und verfügbar machen können für die Bäume, richtig?
Ja, das ist wirklich so eine Sache. Das ist ein Menschensystem. Aber man darf sich das wirklich nicht so vorstellen, dass es nur diese eine Schublade gibt, in der ich drei Fächer habe. In der einen haben wir die strengen Mykorrhizen, in der anderen haben wir die Zersetzer und dann die Parasiten, sondern wir haben praktisch immer auch mit Übergängen zu tun. Und insofern gibt es durchaus eine ganze Reihe von Pilzen, wenn man beispielsweise an die Marone denkt, da stellt man oft fest, dass die Fruchtkörper auf stark zersetztem Holz drauf sitzen und da ist davon auszugehen, dass die durchaus in der Lage sind, Mineralstoffe, aber wahrscheinlich auch Wasser eben hier aus dem Holz rauszunehmen und das dann in das Mykorrhiza-Netz zu speisen. Also ohne Frage, sie hat Mykorrhizen mit den Bäumen, aber sie ist wahrscheinlich kein reiner Mykorrhiza-Pilz. Und besonders gut bekannt ist das von den sogenannten Lacktrichterlingen. Da gibt es rötliche und violette, hat man bestimmt schon im Wald gesehen, diese kleinen Pilzchen, die dann nach kräftigen Regen im Herbst wirklich zu Tausenden ihre Fruchtkörper ausbilden. Und die sind auf jeden Fall in der Lage, eben Material zu zersetzen, aber eben auch Mykorrhizen einzugehen. Und das Ganze fließt auch noch darin aus, dass man in der Lage ist, solche Pilze, die also in der Lage sind, Mykorrhiza zu bilden, aber an sich auch von abgestorbenem Material leben können, auch züchten zu können. Während richtige Mykorrhizenarten, die nur als Mykorrhiza bekannt sind, praktisch nicht zu züchten sind. Und das führt mich jetzt auch noch zu einer Geschichte, die ich jetzt noch aufgeschnappt habe. Die Erforschung der Mykorrhiza liegt noch gar nicht so lange her. Gut, es sind jetzt knappe 140 Jahre, als in Preußen ein Forscher beauftragt worden ist, doch dem Trüffel nachzugehen und zu prüfen, kann man nicht Trüffel in einer geeigneten Form züchten. Er hat es damals nicht geschafft, den Trüffel wirklich in Preußen anzusiedeln und zu züchten, aber er hat dieses System damals erkannt. Also dass bis dahin so in der Form nicht eben der Menschheit klar gewesen ist.
Ich erinnere mich, da war doch vor gar nicht allzu langer Zeit irgendwie eine Anfrage. Da hat irgendjemand gefragt, ob man Trüffel nicht irgendwie züchten könnte, oder? Also diese Frage treibt die Menschen offensichtlich seit 140 Jahren schon um.
Ja, auf jeden Fall. Trüffelzucht ist was ganz Beliebtes. Und es gibt auch Ansätze an sich, muss man sagen, um Trüffel zu züchten. Das ist nämlich auf den geeigneten Standorten die geeignete Baumart. Beim Trüffel ist das oft bei dem Perigot-Trüffel, um den es da in der Regel geht, in den richtigen Lagen die richtige Baumart, zum Beispiel eben Eichen und Buchen dann anzubauen. Denn das sind die Partner dieser Trüffelpilze. Und dann stellen sich diese Pilzfruchtkörper nach einiger Zeit von selbst ein. Also es gibt da Untersuchungen, die zeigen, dass das sogar überschaubare Zeiträume sein können von so knapp 10, vielleicht 15 Jahren, wo sogar schon die ersten Trüffel sich etablieren können.
Was die meisten Leute sich dann eher vorstellen, ist so eine industrialisierte Zucht, ne? Also wo du die Pilze dann in die Regale schiebst, ne? Und dann übereinander gestapelt in großen Hallen züchtest. Also sowas gibt es ja, glaube ich, bei anderen Pilzarten durchaus. Es ist aber wirklich so, dass es bei den meisten obligaten Symbiosepilzen, also das heißt Pilzarten, die ausschließlich in Form einer Symbiose vorkommen, dass es da bis heute meistens nicht gelungen ist, die nur in einem künstlichen System, also in Abwesenheit ihres Symbiosepartners, zu züchten.
Genau, richtig. Und wie schnell sich Mykorrhizen ansiedeln können, auch da gibt es noch ganz interessante Forschungsprojekte. Da kenne ich zum Beispiel ein Forschungsprojekt, das in Brandenburg auf den Kippenstandorten, also dort, wo vom Tagebau ganz altes Material an die Oberfläche gekommen ist und auf dem dann auch wieder Wälder entstehen sollten, sich in relativ kurzer Zeit natürlich Mykorrhizen eingestellt haben. Also man hat da die Bäume, in der Regel waren das dann Kiefern, weil die ja ziemlich anspruchslos sind und ein günstiger Pionier sind, aber auch hin und wieder sicherlich ein paar Birken herausgestellt. Die sind in relativ kurzer Zeit über natürlichen Weg mykorrhiziert. Aus dem Boden können diese Mykorrhizen nicht gewesen sein. Der kam aus solchen Tiefen, da konnte kein Pilz mehr wachsen und überleben. Und was Ähnliches konnten wir auch mal bei einem Forschungsprojekt in Bayern feststellen. Da hat man Buchen gesät und da auch probiert, die mit künstlicher Mykorrhiza zu unterstützen. Aber selbst nach wenigen Wochen stellte man fest, dass die Sämlinge alle natürlich mykorrhiziert waren und zur großen Überraschung hat man gedacht, nun, dann werden das halt irgendwelche Mykorrhizen sein, die wenig anspruchsvoll sind, also mit vielen Baumarten in der Lage sind, Mykorrhizen zu betreiben, aber es waren eine ganze Reihe von Spezialisten der Buche schon beteiligt.
Meinst du, das passiert über Sporenflug oder sind die dann im Boden quasi schon etabliert? Also ich frage mich vor allem gerade so Neuaufforstungen auf ehemaligen Äckern, das passiert ja immer mal wieder, wo man eigentlich davon ausgehen muss, der Boden ist erstmal tot, ja, also zumindest Mykorrhiza-pilzmäßig. Werden die dann über Sporenflug eingetragen und wie sind da die Distanzen oder die Maximaldistanzen, von denen du weißt?
Also leider über Mykorrhiza-Pilze weiß ich jetzt nichts, wie weit der Sporenflug ist, aber von anderen Pilzarten weiß man, dass es 500 Kilometer möglich sind. Und warum soll das bei den Mykorrhiza-Pilzen nicht auch der Fall sein? Nicht jeder Pilz hat sicherlich von seinen Sporen die ideale Ausstattung, um lange Distanzen zu überdauern, aber eine ganze Reihe von Pilzarten schaffen das. Und das ist natürlich dann auch individuell unterschiedlich. Die einen haben mehr die Strategie, viele Sporen zu erzeugen, die dann vielleicht nicht so dauerhaft sind. Andere haben eher etwas größere Sporen oder auch Sporen, die dunkel gefärbt sind, einen besseren Schutz gegen die Sonne besitzen. Denn das ist eigentlich der Hauptfeind, die Besonnung. Da werden viele Sporen relativ bald nicht mehr in der Lage sein, auszukeimen, aber Ausbreitungen über mehrere Kilometer sind auf jeden Fall kein Problem.
Das heißt, wir müssen uns im Grunde erstmal keine Sorgen darüber machen, dass Bäume potenziell nicht mykorrhiziert werden, wenn sie irgendwo gepflanzt werden. Das ist doch auf alle Fälle eine gute Sache.
Genau.
Dann würde ich sagen, wir kommen so langsam zum Ende für heute. Es sei denn, du hast noch was Dringendes, was du an den Mann oder die Frau bringen willst?
Nein, ich bin erstmal glücklich mit dem, was ich von mir geben durfte.
Okay. Ja, dann, ich würde ja sagen, wir freuen uns auf den Herbst, aber der ist ja Gott sei Dank noch ein bisschen hin.
Ah, Herbst ist aber doch noch das Stichwort. Eins muss ich jetzt doch noch sagen. Warum sehen wir dann die vielen Fruchtkörper oft im Herbst? Klar, auf der einen Seite ist wichtig für die Fruchtkörperproduktion natürlich das Wasser. Das ist im Herbst meistens dauerhafter gegeben als jetzt schon im Sommer, weil es durch die Hitze natürlich schneller austrocknet. Und im Herbst wir dann die längeren Nächte haben und wir auch eine längere Dauer haben mit hoher Luftfeuchtigkeit. Das ist sicherlich gut, um Fruchtkörper ausbilden zu können. Aber der andere Aspekt sind natürlich auch die Nährstoffe. Und die Bäume bringen ja viele Nährstoffe gerade im Herbst in den Boden, in die Wurzelspitzen hinein. Dort können dann die Pilze diese Nährstoffe übernehmen und sind dann auch in der Lage, besser Fruchtkörper aufbauen zu können, für die sie nämlich im Verhältnis doch eine ganze Menge auch eben an Nährstoffen benötigen.
Also das heißt, die Bäume ziehen quasi auch aus dem Laub Nährstoffe zurück und speichern die Nährstoffe in den Wurzeln, korrekt?
Genau, so ist es.
Das ist natürlich clever. Dadurch ist natürlich die Fruktifikation der Pilze letztlich von der Fruktifikation der Bäume irgendwo entkoppelt. Also deswegen haben wir dieses Phänomen, dass wir da eine deutlich andere Saisonalität haben bei den Pilzen als bei Pflanzen, was die Fruktifikation angeht. Gut, damit würde ich sagen, sind wir am Ende für heute. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und ja, wir hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Servus.
Bis dann, ciao.